Wir wollen uns heute Abend mit dem Thema Die Weisen der Endzeit, wer sind sie, beschäftigen. Und dazu lesen wir einige Verse aus Daniel 12. Daniel 12 spricht über die kommende große Drangsal, die über diese Welt kommen wird. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen werden, erwachen, diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Jetzt Vers 8. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Und ich sprach: Mein Herr, was wird der Ausgang von diesem sein? Und er sprach: Gehe hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Glückselig der, welcher hart und 1335 Tage erreicht. Du aber, gehe hin bis zum Ende. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Wir haben in diesem Abschnitt wiederholt den Ausdruck gefunden, die Verständigen. Vers 3, und die Verständigen werden leuchten. Auf Hebräisch steht da das Wort Maskilim. Und auch später wieder in Vers 10 am Schluss, keine der Gottlosen werden es verstehen, die Verständigen, die Maskilim, aber werden es verstehen. Ich habe auf dem ausgeteilten Blatt am Anfang den Titel gesetzt: Begriffe. Wir haben in diesem Kapitel auch wiederholt den Ausdruck gefunden, am Ende der Tage oder das Ende oder die Zeit des Endes. Das sind alles Ausdrücke, die die biblische Endzeit beschreiben. Und wir können die Endzeit so umschreiben: Es handelt sich nicht um den Weltuntergang, sondern die Endzeit ist das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Und damit ist die Endzeit auch die Zeit, in der die Juden aus aller Welt wieder zurückkehren werden ins Land der Vorfahren. So wird das ganz deutlich in Hesekiel 38,8 und auch Joel 4,1-2. Die Endzeit ist die Zeit, in der die Juden aus der weltweiten Zerstreuung wieder in ihre Heimat zurückkehren, den Staat gründen und so weiter. Also die Epoche unmittelbar vor der Wiederkunft Christi. Und nun, im Zusammenhang mit dieser Endzeit haben wir jetzt wiederholt diesen Ausdruck gefunden, die Verständigen, die Maskilim. Wer sind diese Weisen der Endzeit? Das ist unsere Frage. Und nun, auf dem Blatt unter dem Titel Begriffe habe ich nicht nur zuerst erklärt, eben was Endzeit ist, sondern zweitens das Wort Maskilim. Ihm ist übrigens die Mehrzahl. Maskil heißt der Verständige, Maskilim die Verständigen. Und dieses Wort hat im Hebräischen grundsätzlich drei Bedeutungen. Erstens bedeutet es die Verständigen, die Einsichtigen. Aber zweitens, dasselbe Wort bedeutet auch die verständig oder einsichtig Handelnden. Das sind also solche, die ihr Wissen in Tat umsetzen. Und nochmals, dieses selbe Wort bedeutet ferner, drittens, die verständig Machenden. Also die, die veranlassen, dass andere, die nicht verständig sind, verständig werden. Und das ist ein Ausdruck, der in der Bibel immer wiederkehrt. Und darum ist es wichtig, dass man weiß, eben da, wo dieser Ausdruck vorkommt, dass es grundsätzlich diese drei Bedeutungen hat. Zum Beispiel in Jesaja 53, in dieser wunderbaren Prophetie auf die Leiden des Herrn Jesus, da lesen wir in Jesaja 52, beginnt ja eigentlich dieser Abschnitt über den leidenden Gottesknecht, Jesaja 52, Vers 13, da beginnt es so: Gott spricht über den Messias, seinen Sohn. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Das ist das verwandte Wort mit Maskilim, nämlich das Wort Hiskil. Es bedeutet also, siehe, mein Knecht wird einsichtig sein, oder wie es in der alten Elberfelder übersetzt ist, wird einsichtig handeln, aber es kann drittens auch bedeuten, wird einsichtig machen, dass andere zur Einsicht kommen. Und das sehen wir dann auch sehr schön in Jesaja 53, 11, gerade diese Bedeutung. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Er wird viele eben unterweisen und ihnen zeigen, wie man vor Gott gerecht werden kann. Und in diesem Zusammenhang ist es ja interessant, in den Psalmen finden wir das Wort Maskil häufig. Und ich habe hier alle Psalmen aufgeführt auf dem Skript, Psalm 32,1, 42,1, 44,1, 45,1 und so weiter. Wir können vielleicht ganz kurz mal 32,1 aufschlagen. Die alte Elberfelder hat das Wort unübersetzt gelassen. Psalm 32, im Titel steht von David ein Maskil. Die alte Elberfelder setzt dann eine Erklärung in die Fußnote, wahrscheinlich eine Betrachtung oder eine Unterweisung. Und das ist die ganz treffende Übersetzung, eine Unterweisung. Also ein Lied, ein Psalm, der Menschen unterweist, wie sie weise und einsichtig werden können. Ja, und in diesem Psalm geht es übrigens darum, wie man mit seiner Schuld vor Gott ins Reine kommt. Denn David schreibt: Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Und dann erklärt David, wie er eine Zeit in seinem Leben kannte, da hat er die Schuld versucht zuzudecken. Bis der Moment kam, Vers 5 bzw. 6, je nach Bibelausgabe: Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Und so wurde er gerecht vor Gott. Und dann, Vers 8 bzw. Vers 9, sagt Gott: Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten, seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel, ihrem Schmuck, musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Und so weiter. Also hier wird gezeigt, wie der, der seine Schuld vor Gott ordnet, sie bekennt und bereut und die Vergebung Gottes in Anspruch nimmt, dieser Mensch wird von Gott unterwiesen, und zwar so, dass Gott sagt, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dich raten. Es gibt Kinder, die kann man mit den Augen führen. Es gibt Kinder, da geht es nicht. Aber die Kinder, die man mit den Augen, nur mit einem Blick schon korrigieren kann oder einen Hinweis geben kann, das sind Kinder, die haben Augenkontakt zu den Eltern. Es geht nur dann. Und wenn Kinder so einen Augenkontakt haben mit den Eltern, dann haben sie auch eine Beziehung zu ihren Eltern, die sie ausleben. Und wenn Gott uns so unterweisen will, nur indem er die Augen auf uns richtet, dann erfordert das eben eine innige Gemeinschaft mit Gott. Und so sehen wir, Psalm 32 ist ein Maskil, ein Lied, das uns weise macht. Und so kann man das auch sagen von all den weiteren, Psalm 42, 44, 45, 52, 53, 54. Ich sage das für die, die Aufnahme hören werden und kein Skript besitzen werden. 55, 74, 78, 88, 89 und 142. Das sind alles Psalmen, die einen Menschen zu einem Maskil machen können. Und das Grundlegende ist, dass unser Leben vor Gott so geordnet wird, wie das im Psalm 32 beschrieben wird, durch Sündenbekenntnis und echte Umkehr vom alten Leben. Nun, ist es aber so, das erste Mal, wo wir diesen Begriff Maskil finden im Buch Daniel, das ist in Kapitel 1. Und dort betrifft es Daniel selbst, den Schreiber dieses Buches, der über die Weisen der Endzeit schreibt. Und wir werden gleich sehen, damit wird Daniel und seine drei Freunde zum Prototyp, zum Vorbild für die Weisen in der Endzeit. Wir lesen deshalb aus dem ersten Kapitel, Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Das heißt in den Marduk-Tempel in Babylon. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Kindern Israel, sowohl von dem königlichen Samen als auch von den Vornehmen, Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre, und schön von Aussehen, Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit. Hier, unterwiesen, steht auf Hebräisch, maskil, in aller Weisheit. Und kenntnisreich und mit Einsicht begabt, und welche tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen. Und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Und der König verordnete ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Weine, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erzöge. Und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Und es waren unter ihnen von den Kindern Juda, Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen und er nannte Daniel Beltsazar und Hanania, Sadrach und Misael, Mesach und Asaria, Abednego. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Zunächst mal bis hierhin. Wir sehen also, in dieser schweren Zeit, als im Land Israel alles unter Druck kam und schließlich durch die Babylonier sogar alles zusammengeschlagen wurde. Denn einige Jahre nach dieser Wegführung wurde Jerusalem und auch der Salomo-Tempel dem Erdboden gleichgemacht. In dieser schweren Zeit kamen Daniel und seine Freunde als Gefangene nach Babylon. Und man wollte sie richtig entwurzeln. Darum hat man ihre Namen, die an den Gott der Bibel erinnern, hat man ersetzt durch Namen, die an die babylonischen Götter erinnern sollten. Daniel, Dan heißt Richter oder Advokat. I, mein, also Dani. Und El bedeutet Gott. Daniel heißt Gott ist mein Richter oder Gott ist mein Advokat. Das heißt, er ist der, der sich für mein Recht einsetzt. Und Hanania bedeutet, der Ewige ist gnädig. Misael bedeutet, wer ist wie Gott? Und Asaria bedeutet, der Ewige hilft. Und so haben diese Namen an das erinnert, was diese jungen Leute von zu Hause aus gelernt hatten. Aber das sollte jetzt alles ausgelöscht werden. Und König Nebukadnezar wollte aus diesen weggeführten Juden so eine Elite für sich gewinnen, um sie dann in Staatsdienste zu stellen. Die Auswahlkriterien sind klar gegeben in Vers 3. Sie mussten aus vornehme Abstammung sein, körperlich fehlerfrei, an welchen keinerlei Fehl wäre, und schön von Ansehen. Also die sahen wirklich perfekt aus. Ich weiß, es gibt Leute, die sehen, vielleicht wie man das im Schweizerdeutschen sagt, herzig aus. Aber das ist nicht schön. Oder? Schön ist wirklich alle Proportionen sind ganz perfekt und es gibt nichts, was irgendwie noch störend da im Gesicht noch zusätzlich aufsteht oder so. Die waren perfekt im Aussehen und zugleich auch eben weise. Das ist eine Kombination, die oft sich irgendwie ausschließt. Aber da war sie eben wirklich vollkommen zusammen. Das zeigt also, das schließt sich nicht grundsätzlich aus. Das kann zusammengehen. Und jetzt wird hier eben gesagt, die sollten eben die Voraussetzung mitbringen, dass man die Sprache und die Schrift der Chaldäer, dass man diese Sprache und Schrift ihnen beibringen könnte. Das bedeutet also, Keilschrift mussten sie lernen. Da muss man ungefähr 700 Zeichen kennen, um Texte lesen zu können. Die Keilschrift besteht aus Zeichen, die Silben ausdrücken. Für jede Silbe ein anderes Zeichen. Und die Sprache selbst ist sehr kompliziert. Das Verbalsystem umfasst gegen 1000 verschiedene Formen für ein Verb. Also mit unserem Schweizerdeutschen von etwas mehr als 20 Formen, Hochdeutsch etwas mehr als 30 Formen, Französisch etwas mehr als 40 Formen, da kommen wir nicht hin damit. Und die sollten also fähig sein. Aber was beinhaltete denn diese Vorbildung, die diese jungen Männer mitbringen sollten oder mitbrachten, wenn es hier heißt, sie sollten unterwiesen sein, maskil in aller Weisheit? Nun, die Juden hatten eine Bildung durch die Bibel damals. Und es ist ja auch so, wir wissen heute, dass die Schreibfähigkeit in Israel, damals zur Zeit der Könige, die war viel höher als bei den umliegenden Völkern. Also in Jordanien, wo die Ammoniter Moabiter und Edomiter waren. Oder bei den Philistern im Gazastreifen. Oder bei den Phöniziern im Libanon und den Aramäern in Syrien. Warum weiß man das? Weil man nirgends so viele Siegel gefunden hat wie in Israel, gerade aus der Zeit der Könige. Und diese Siegel machen deutlich, mit Inschriften, machen deutlich, dass das Lesen und Schreiben in Israel eine besondere Rolle spielte im tagtäglichen Wirtschaftsleben. Die Verkäufe wurden mit diesen Siegeln wurden die erledigt und bestätigt. Und das zeigt also, die Schreib- und Lesefähigkeit in Israel übertraf die Völker rundherum. Und man muss sich fragen, warum war denn dieses Volk so ein von der Schrift her charakterisiertes Volk? Und die Antwort ist ganz einfach. Weil dieses Volk die Heilige Schrift hatte. Und das war eine Motivation, um lesen und schreiben zu lernen. Und wenigstens einige Verse, wenn es schon zu teuer war, eine eigene Schriftrolle zu haben zu Hause, dann wenigstens einzelne Verse aufgeschrieben auf Tonscherben und so weiter. Das war eine Motivation, sondergleichen, die Heilige Schrift. Und wir sehen im Weiteren auch, Daniel war wirklich durch die Bibel geprägt. Von daher kam diese Vorbildung. Eben kenntnisreich, unterwiesen in aller Weisheit, Maskil. Er hatte eine Bibelkenntnis. Und jetzt kam er nach Babylon als junger Mann. Und wie alt war er etwa? In Kapitel 10 finden wir zeitlich die späteste Zeitangabe im Buch Daniel, das dritte Jahr Kores, das war 536. Während wir hier in Daniel 1,1 das dritte Jahr Joachims haben, das war 606 vor Christus, also 70 Jahre. Jetzt war also Daniel x Jahre alt und dann war 70 Jahre in Babylon bis Kapitel 10, Vers 1. Und wenn wir daran denken, Psalm 90 erklärt uns, in Israel war das so, die Lebenszeit war 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und offensichtlich war das bei Daniel speziell hoch, aber wir können denken, diese Jungs, die da kamen, nach Babylon kamen, die waren vielleicht so 14, 15, 16 Jahre alt. Jetzt kommen die in eine ganz neue Situation, alles ist ganz anders, alles ist geprägt von diesem Götzendienst Babels. Und dieser Daniel hat ganz klare Vorstellungen, wie das gehen sollte. Wir haben Vers 8 gelesen. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Was war denn so unrein an dieser Speise? Die aßen ja auch Rindfleisch. Das wäre ja vom Fleisch her schon mal koscher. Es muss ja nicht Schweinefleisch sein. Aber hier sehen wir, Daniel wollte grundsätzlich kein Fleisch essen. Es war so in Babylon, das Fleisch, das auf den königlichen Tisch kam, wurde vorher den Göttern vorgesetzt, in den Tempeln. Und zwar so, dass man dieses Fleisch vor die Götzenstatuen stellte, einen Vorhang zog, bis sie das Essen genossen hatten. Natürlich wussten die Babylonier, dass das Gewicht des Fleisches war genau gleich nach der Göttermahlzeit, wie vorher. Und sie sagten, die Götter würden das Fleisch geistig genießen. Und dann kam es auf den Tisch des Königs und da wurde es dann auch materiell verspiesen. Aber das drückte aus, alle, die am Königstisch essen, haben Gemeinschaft mit den Göttern von Babylon. Gemeinschaft haben wir dann, wenn wir uns an dem Gleichen erfreuen. Wenn das, was uns eben an Interessen verbindet, das ist Gemeinschaft. Und so drückten sie eben Gemeinschaft aus mit den Göttern von Babylon. Das war Götzenopfer. Und Daniel nahm sich vor, gleich als er da nach Babylon kam, ich esse grundsätzlich kein Götzenopfer. Natürlich könnte jemand sagen, aber da ging Daniel wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Im ersten Korintherbrief wird doch das in Kapitel 8 anders dargestellt. Da wird gesagt, ein Götzenopfer, das sei nichts, weil das ist ja nur Fleisch. Und diese Götter sind ja keine Götter, sondern das sind einfach Statuen. Aber man muss weiterlesen. In 1. Korinther 10 erklärt der Apostel Paulus, dass das, was die Heiden opfern, das opfern sie nicht letztlich dem wahren Gott, sondern es steht ganz klar in 1. Korinther 10, das opfern sie den Dämonen. Das heißt, hinter diesen Götzenbildern verstecken sich Dämonen, die sich als Götter verehren lassen durch die Menschen anstelle des wahren Gottes. Und 1. Korinther 10 macht dann deutlich, natürlich, wenn man in Korinth auf den Fleischmarkt ging und Fleisch kaufte, dann musste man den Metzger nicht fragen, übrigens, jetzt nehme ich es mich noch Wunder, war dieses Stück Fleisch dort noch vor kurzem im Zeus-Tempel? Der Apostel Paulus sagt, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esset ohne zu untersuchen. Denn auf dem Markt wurde es einfach als Fleisch verkauft und nicht als Götzenopfer. Und da musste man nicht nachforschen, ob da noch eventuell eine Verbindung bestehen würde, die es tatsächlich haben konnte. Aber nachher wird in 1. Korinther 10 klar gemacht, aber wenn jemand zum Beispiel in den Tempel geht und dort dieses Fleisch isst, dann ist er es ganz bewusst als Götzenopfer und dann hat er Gemeinschaft mit den Dämonen. Und da wird ganz klar gesagt, dann fordern wir den Herrn heraus zur Eifersucht. Denn der Gläubige gehört ganz Gott und es gibt keine Möglichkeit, irgend da einen Kompromiss zu machen. Und so hat Daniel, es war ganz klar, dass das Götzenopfer ist. Und so hat er sich geweigert, irgendetwas davon zu essen. Aber interessant ist, die Bibel sagt, das hat er sich zuerst vorgenommen. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Er hätte sich ja sagen können, also wenn Gott wirklich will, ich wollte ja nicht nach Babylon kommen. Und wenn Gott jetzt wirklich will, dass ich mich da nicht verunreinige, dann wird er irgendwie einen Weg schaffen. Vielleicht wird der Kellner dann mich fragen, möchtest du wirklich Götzenopfer essen, du als Jude? Ich hätte sonst auch noch etwas anderes. Aber das war unrealistisch. Das wäre nie so geschehen. Er musste sich zuerst vornehmen, für mich kommt das nicht in Frage. Das hat zwar noch keine wirkliche Lösung, aber für ihn war es klar, zuerst vornehmen. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch in anderen Bereichen. Wir dürfen nicht einfach denken, wir kommen in irgendeine Situation hinein und dann schauen wir mal dann, wie man das Problem lösen könnte. Wir müssen im Voraus uns überlegen, wie gehe ich in der und der Sache vor, dass ich dann nicht durch Sünde am Schluss überrumpelt werde. Muss eine ganz klare Entscheidung im Voraus treffen. Und darum hat das funktioniert bei Daniel. Lesen wir jetzt doch ein bisschen weiter. Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Und der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Übrigens auch der Wein wurde zuerst als Trankopfer den Göttern vorgesetzt. Denn warum sollt ihr sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Also für den Vorgesetzten stand sein Leben auf dem Spiel, wenn er da irgendetwas ändern würde. Und wir sehen, in Babylon war Aussehen. Von so hohem Rang. Aber das können wir gut verstehen. Das ist in unserer Gesellschaft genau gleich. Das ist etwas vom Höchsten überhaupt. Es gibt Leute, die sprechen auch nur über solche Themen. Oder fast nur. Und das war da genau so. Und der hatte Angst, wenn die sich da nicht genügend ernähren mit Fleischprotein und dann schlechter aussehen, das würde bedeuten, dass Nebukadnezar ihn einen Kopf kürzer macht. Aber Daniel gibt nicht auf, Vers 11. Und das zeigt seine Entschiedenheit. Und Daniel sprach zu dem Aufseher, welchen der Oberste der Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria bestellt hatte: Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage. Man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Und dann mögen unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und tue mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst. Also Daniel schlägt ein wissenschaftliches Experiment vor. Nicht wahr? Man macht einen Doppeltest. Die einen essen Fleisch und andere, er und seine Freunde, die essen nur Gemüse. Man setzt eine Frist, 10 Tage, und dann wird das Ergebnis miteinander verglichen. Und natürlich ein riskanter wissenschaftlicher Versuch, denn Gemüse hat ja niemals diese Menge an Kalorien wie Fleisch. Also da musste man ja schon extrem zugreifen. Und das waren Jungs, das waren keine Mädchen. Dort wäre das noch denkbar, das mit dem Gemüse. Aber er war so überzeugt, dann esse ich so viel Gemüse. Auf jeden Fall sehen wir dann in Vers 15 das Resultat. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und warum hat das so funktioniert? Weil wir in Vers 9 die Antwort finden: Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. Zuerst vor diesem Obersten, aber das ging weiter. Aber sehen wir die Reihenfolge. Es heißt nicht, Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit und dann nahm sich Daniel vor, in seinem Herzen sich nicht zu verunreinigen. Die Reihenfolge ist klar. Zuerst der Entscheid und dann Gottes Eingreifen. Und das ist ein biblisches Prinzip. Wir müssen in vielen Dingen eine Entscheidung fällen und einen ersten Schritt tun und dann wird Gott eingreifen von seiner Seite. Das Gleiche ist zum Beispiel bei der Evangelisation der Fall. Wenn wir nicht hinausgehen und das Evangelium ausbreiten, dann bekehren sich die Leute nicht. Wir müssen etwas tun. Aber wir wissen ja ganz genau, dass wir keinen einzigen Menschen bekehren können. Das hat sogar Spurgeon gewusst. Als er mal einen Mann aus dem Straßengraben geholt hat, der betrunken war, sagte der in seinem Suff: Ja, Sie haben mich vor kurzem bekehrt. Der war offensichtlich an einer Evangelisationsveranstaltung von Spurgeon. Und dann sagte Spurgeon lakonisch: Ja, da sehe ich, dass ich sie bekehrt habe. Ja, dann kommt das raus. Aber eben, wir können keine Menschen bekehren. Und trotzdem, wenn wir nichts tun, das Evangelium nicht verkündigen, dann kommen keine Menschen zum Glauben. Aber wenn wir gehorsam sind und den Missionsbefehl umsetzen, dann wirkt Gott von seiner Seite. Und dann erleben wir das, was Paulus bei der ersten Europäerin, die sich durch sein Werk bekehrt hat, in Philippi erfahren hatte, Apostelgeschichte 16. Und der Herr tat das Herz der Lydia auf. Aber wäre Paulus eben nicht nach Europa gegangen, ja, was wäre mit dieser Lydia? Er musste gehen, predigen, und der Herr hat das Herz geöffnet. So ist die Reihenfolge. Es ist ein göttliches Prinzip, das man auf andere Gebiete genauso übertragen kann. Und jetzt sehen wir etwas Interessantes. Daniel war also weise. Er war ein Maskil. Durch das, was er von zu Hause gehört hatte. Und das ist eben eine Art Weisheit, die sich praktisch auswirkt. Das war nicht ein rein theoretisches Wissen, sondern das war ein Wissen, das Auswirkungen hatte für das Leben. Und darum nahm er sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Er war wirklich ein Maskil in der ersten Bedeutung, ein Verständiger. Aber auch in der zweiten Bedeutung, einer, der verständig handelt. Und interessant ist ja, wir lesen zuerst ab Vers 8 immer von Daniel, was er da tut und was er vorschlägt. Und dann lesen wir, dass das eben für alle vier gilt, auch für seine Freunde. Er hat seine Freunde richtig durch sein Beispiel mitgezogen. Und so machte er auch andere verständig. Also auch in der dritten Bedeutung war er ein Maskil. Einer, der andere Menschen verständig macht, zu Maskilim macht. Und dann sehen wir in Vers 17, und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in alle Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichter und Träume. Und am Ende der Tage, nach welchen der König sie zu bringen befohlen hatte, brachte sie der Oberste der Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen allen wurde keiner gefunden wie Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und sie standen vor dem König. Und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche der König von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreich waren. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores. Also, Daniel hat weise gehandelt. Seine Weisheit hat ihn zu praktischer Treue geführt. Und diese Treue wird von Gott belohnt. Womit? Mit Weisheit. Noch mehr Weisheit. Und jetzt sehen wir, diese Art von Weisheit ist eine ganz andere als die, die in 1. Korinther 8 zuerst erwähnt wird. 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also hier wird gesagt, dass Erkenntnis aufbläht. Und das ist eine bekannte Sache. Und wenn wir die akademische Welt anschauen, das ist eine Illustration dieser Wahrheit. Wer viel weiß, wird dadurch meistens auch stolz. Da gibt es noch Ausnahmen. Aber das ist wirklich, wirklich so. Jetzt wird aber hier erklärt, und zwar im Gegensatz zu manchen Christen, die sagen, was soll das, viel Bibelwissen und Erkenntnis? Das macht dir sowieso nur stolz. Es kommt auf die Praxis an. Ja, der Apostel Paulus sagt, die Erkenntnis bläht auf. Und dann sagt er, wenn jemand sich dünkt, er kenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Also wenn jemand durch sein Wissen, durch seine Erkenntnis stolz wird, dann kann er wissen, das ist nicht die Erkenntnis Gottes. Dann hat er noch nicht so erkannt, wie Gott will, dass wir erkennen. Und diese wahre Erkenntnis ist nur möglich, wenn das erfüllt ist. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt oder anerkannt. Also die Liebe zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott, das führt zur wahren Erkenntnis und das macht klein. Weil man dann erkennt, wie erhaben, wie majestätisch, wie herrlich Gott ist. Und dann wird man in seinen Augen klein. Und das ist die richtige biblische Erkenntnis. Und wir sehen, bei Daniel war das die richtige Erkenntnis, denn das hat ihn zu Treue Gott gegenüber geführt. Und diese Treue wurde von Gottes Seite wieder mit Weisheit belohnt. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden, Kapitel 2 und so weiter im Buch Daniel, dann sehen wir, in seinem ganzen Leben war das wie eine Spirale. Also Daniel hat aufgrund seiner biblischen Weisheit Treue geübt. Und diese Treue wurde mit Weisheit belohnt. Aber diese Treue hat ihn wieder dazu geführt, dem Herrn treu zu sein. Und diese Treue wurde wieder mit Weisheit belohnt. Und das geht weiter bis ins hohe Alter. Wir können mal schauen, 70 Jahre später. Daniel 9. 67 Jahre später. Daniel 9. Das ist das erste Jahr Darius, entspricht dem ersten Jahr Kores. 539 vor Christus. Und da steht, dass Daniel vor Gott zuerst die Bibel studiert. Daniel 9, Vers 2. Im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia. Betreffs welcher das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war. Das nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen in Fasten und Sacktuch und Asche. Also Daniel hat das Buch Jeremia gelesen und das führt ihn dazu, dass er nachher dieses in den weiteren Versen ausführlich beschriebene Bekenntnis ablegt. Er bekennt die Sünde des Volkes Israel und seine persönliche Sünde. Also die biblische Erkenntnis, die er da gewinnt beim Lesen, führt ihn dazu, sein Leben in Ordnung zu bringen. Dort, wo noch Dinge nicht bekannt waren. Und dann sehen wir, gerade in der Folge schickt Gott einen Engel zu Daniel. Und da steht in Vers 22, da sagt dieser Engel Gabriel, und er gab, da heißt es von dem Engel Gabriel, Daniel spricht, und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen und ich bin gekommen, um es dir kund zu tun. Denn du bist ein Vielgeliebter. Und jetzt sagt er, so merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. Das ist ein Befehl, verstehe. Und nochmals in Vers 25, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen und so weiter. Da bekommt er wieder Weisheit. Durch sein ganzes Leben, jahrzehntelang ging das so weiter. Weisheit führte zu Treue und Treue wurde mit Weisheit belohnt, die wiederum zu Treue führte. Eine herrliche Spirale. Und wenn wir jetzt wieder zu Daniel 12 zurückkehren, da werden uns Menschen gezeigt in der letzten Zeit, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi. Und was heißt es von ihnen? Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen, die Maskilim, werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und dann nochmals Vers 10. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Nun wird hier erklärt in Vers 10, diese vielen, die sich selber reinigen, ihr Leben in Ordnung bringen, es weiß machen, es läutern. Wenn man Gold, das noch vermischt ist mit anderen Stoffen aus dem Bergwerk, in das Schmelzfeuer bringt, dann wird das reine Gold ausgeschmolzen und alle Schlacke hinweggetan. Und hier wird also gesagt, diese Weisen der Endzeit, das sind Leute, die sich selber reinigen, weismachen, läutern, die bereit sind, Dinge, die sie erkennen in ihrem Leben, die nicht in Übereinstimmung sind mit Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, sie aussondern. Und von denen wird dann gesagt, die Verständigen aber werden es verstehen. Und lesen wir noch dazu Vers 4. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Hier wird also klar gemacht, diese Leute, von denen es heißt, dass sie sich selber reinigen, das sind Leute, die die Bibel studieren werden. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Durch Bibelstudium. Und hier haben wir ein ganz spezielles Wort im Hebräischen. Durchforschen. Ich habe das auf dem Skript ausgeführt. Ja, und zwar unter dem zweiten großen Titel, die Maskulin der Endzeit. Da zitiere ich Daniel 12, Vers 3 in kleiner Schrift. Und dann heißt es dort eben in Vers 4, viele werden es durchforschen. Und auf Hebräisch heißt es dort Yeshotetu. Und dieses Wort heißt ganz wörtlich hin und her gehen. Und darum gibt es manche komischen Übersetzungen. Die haben etwas übersetzt wie, die Menschen werden hin und her reisen. Und da wurde auch schon behauptet, im Prophet Daniel steht, dass in der Endzeit eine Zeit der Globalisierung sein wird, wo die Menschen Weltreisen machen. Natürlich ist es so, dass viele Leute bis ans Ende der Welt reisen und dann wieder zurück und dann wieder dorthin und so. Aber das ist nicht hier in dieser Stelle gemeint. Sondern Yeshotetu, hin und her gehen, meint wirklich durchforschen. Aber auf diese Art, wie wir das tun, wenn wir eine Wortverkündigung halten, haben wir doch am Anfang eine Stelle gelesen. Und viele Leute lieben es, wenn man dann einfach bei diesem Text bleibt und nicht mehr blättern muss in der Bibel. Und dann kann man einfach da sitzen und zuhören. Und dann stören sich manchmal Leute daran, wenn man ständig wieder dort aufschlagen muss und da muss man wieder hinten aufschlagen, dann wieder vorne und so weiter. Und dann raschelt es immer so und dann werden vielleicht manchmal noch die kleinen Propheten erwähnt und dann raschelt es besonders laut. Aber genau so kann man die Bibel verstehen. Man muss ein Schriftwort, ein Abschnitt mit dem anderen vergleichen. Und durch dieses Hin- und Hergehen in der Bibel wächst die Erkenntnis, wächst das Verständnis für die Zusammenhänge. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben Daniel 12 gelesen und dann haben wir Daniel 1 gelesen. Und dann sind wir plötzlich zu Daniel 9 gegangen und eben so hin und her. Und jetzt sage ich noch, schlagen wir mal auf Jakobus 3. Da müssen wir noch weiter nach vorne blättern, aber das lohnt sich, denn dadurch wird die Erkenntnis weiter zunehmen. Wir können das gerne mal ausprobieren. Jakobus 3. Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Ja, das ist gerade die Frage. Also, wer ist ein Maskil? Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also, wahre Weisheit, wahre Erkenntnis drückt sich aus in einem gottgemäßen Leben. Und jetzt gehen wir weiter. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Ah, das gibt es auch noch. Es gibt eine irdische, sinnliche, teuflische Weisheit. Das steht im Kontrast zu der Weisheit Gottes. In 1. Korinther 1 und 2 wird er gesprochen über die Weisheit dieser Welt. Die Torheit ist bei Gott, weil sie die Botschaft des Kreuzes ablehnt und Gottes Offenbarung ablehnt. Aber dort wird auch gesagt, dass die Weisheit Gottes ist bei der Welt Torheit. Darum steht dort, das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dort haben wir diesen Kontrast zwischen Gottes Weisheit, die Torheit ist bei der Welt, und der Weltweisheit, die Torheit ist bei Gott. Das ist diese irdische, sinnliche, teuflische. Und jetzt weiter Vers 16. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Wer das nicht glaubt, dass die Weisheit dieser Welt zu solchen Dingen führt, muss mal auf einen Atheistenblock gehen. Oder bei den Freidenkern. Und mal schauen, wie die miteinander sprechen. Das ist unglaublich. Das ist genau eine Illustration, was hier gesagt wird. Und dann steht aber in Vers 17, die Weisheit aber von oben ist aufs Erste rein. Jetzt haben wir es wieder. Das erste Kennzeichen der wahren Weisheit von oben ist Reinheit. Und bei Daniel sahen wir, er hat sich vorgenommen, in seinem Herzen sich nicht zu verunreinigen. Und wenn Jakobus sagt, aufs Erste rein, dann will er uns damit schon andeuten, jetzt sollen wir aber die weiteren Kennzeichen zählen. Also, aufs Erste rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Oh, das ist zusammengenommen. Auch im Griechischen steht das und. Sonst da, wo wir Komma haben, steht kein und. Das ist also zusammengenommen. Voll Barmherzigkeit und gute Früchte. 6. Unparteiisch. 7. Ungeheuchelt. 7 Kennzeichen der wahren Weisheit. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Nebenbei noch, da kann man wieder mal noch weiter zurückblättern, im Buch der Sprüche, Kapitel 10, wird die Weisheit personifiziert als eine Frau. Und dann heißt es, Frau Weisheit hat ihr Haus gebaut und hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Und jetzt wissen wir, was die Inschrift ist auf jeder Säule im Haus der Weisheit. Auf der ersten Säule steht rein, dann friedsam und so weiter. Das sind diese 7 Kennzeichen der wahren Weisheit. Ja, aber wir waren ja ausgegangen, viele werden es durchforschen, das heißt hin und her gehen. So muss man die Bibel studieren. Und dann werden die Zusammenhänge immer klarer. Und das gibt auch Freude am Wort Gottes. Und dann muss man sich eben überlegen, und jetzt, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Dann ist es echte Erkenntnis, die wirklich mit unserer Nachfolge als Gläubige ganz direkt zu tun hat. Und dann muss man sich fragen, und wie kann ich jetzt das anderen auch wieder weitergeben? Und sie auch ermutigen, so wie Daniel seine Freunde ermutigt hatte, auch diesen Weg der Entschiedenheit zu gehen. In Kapitel 2 in Daniel gibt es wieder ein neues Problem, lebensbedrohlich. Was macht dieser Daniel? Er geht zu seinen 3 Freunden und sie machen eine Gebetsgemeinschaft. Und sie erleben, wie Gott ihnen wieder neue Erkenntnis gibt. Und dann in Kapitel 3, da war Daniel außer der Gefahrenzone. Nur die 3 Freunde. Und es ging darum, dass sie wirklich hinstanden und ganz klar Stellung bezogen, ohne Daniel, gegen den Götzendienst. Und der Herr hat ihnen auch dadurch geholfen. Und so sehen wir eben, wie sich das ausgewirkt hat bei Daniel, dass schließlich die er mitgezogen hatte, dass die schließlich auch selber stehen konnten, ohne Daniel. Und jetzt gehen wir noch zu Daniel 11. Da haben wir auch nochmals dieses Wort maskulin. Und zwar in Daniel 11, Vers 32 lese ich. Aber diese Prophetie hat sich schon längst erfüllt. Alles, was wir in Daniel 11, Vers 1 bis 36, bis 35 finden, hat sich in der Vergangenheit schon längst erfüllt. Ich habe es mal ausgezählt, es sind über 150 prophetische Einzelaussagen. sie sich auch in der richtigen Reihenfolge so erfüllt haben. Und gerade da in Vers 32 geht es um die schwere Zeit der Makkabäer im 2. Jahrhundert vor Christus, als die Syrer versuchten, die Juden zum Abfall von Gott zu zwingen. Und da steht, und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er, der Syrerkönig damals, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Das war zuerst ein Mann, der hieß Mattathias, ein Priester aus Modein. Seine Ortschaft, gerade wenn man von Tel Aviv die Straße hinaufreist nach Jerusalem, kommt man an Modein vorbei. Dort wohnte er. Und dieser Priester hat sich gesagt, das kann es ja nicht sein, dass das Volk Gottes einfach so zum Abfall verführt wird und niemand unternimmt etwas dagegen. Und dann hat er sich gesagt, ich nehme den Widerstandskampf gegen Syrien auf und zusammen mit seinen 5 Söhnen. Und die hatten Erfolge, unerhörte Erfolge, und das hat dazu geführt, dass dann viele durch sie ermutigt sich diesem Widerstandskampf anschlossen. Und daraus wurde eine riesige Bewegung, die sogenannte Makkabäer-Bewegung, bis die schließlich die Syrer sogar aus dem Land werfen konnten und den Gottesdienst wieder neu wieder reinigen und herstellen konnten. Und jetzt steht von denen, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Wieder, kennen, das ist Wissen, ja, im Kopf. Aber sie handeln dann dadurch, und zwar stark. Und die Maskilim, die Verständigen des Volkes, werden die vielen unterweisen. Also sie haben andere verständig gemacht und sie belehrt aus der Bibel. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Viele starben in dieser Zeit. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Das ist immer so, wenn eine Bewegung in Gang kommt, dann gibt es immer auch Trittbrettfahrer. Und von den Maskilim, nochmals das Wort, von den Verständigen, werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Die Makkabäerzeit war noch nicht der Zeit des Endes. Aber es gab schon damals Maskilim. Und das macht nun klar, wir müssen nicht denken, Weise, die kann es nur geben in der Endzeit, sondern wir sehen, zur Zeit von Daniel waren sie da, und wir haben auch diese Beispiele aus der Makkabäerzeit, und dann haben wir gelesen in der Endzeit. Also das Prinzip ist immer das Gleiche. Das sind Menschen, die sich im Herzen vornehmen, ich möchte dem Herrn treu bleiben. So wie in Apostelgeschichte 11, Barnabas kam nach Antiochien und er sah diese jung bekehrten Christen. Und er sah die Gefahren, die da waren, weil sie die Bibel noch nicht kannten, sie kamen aus dem Heidentum. Und dann heißt es, er ermahnte sie, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Die waren schon bekehrt, die haben ihre Entscheidung schon gefällt und sind errettet worden. Aber dann eine zweite Entscheidung, legt er ihnen nahe, ihr müsst den Herzensentschluss fassen, um wirklich ganz nahe bei dem Herrn zu bleiben, jeden Tag. Und dann geht es. Und nun muss ich erklären, diese Maskilim in Daniel 12, die sind noch in der Zukunft. Die werden ja in Verbindung da mit dem Volk Israel und der kommenden Drangsal beschrieben. Und dann wird die Gemeinde nicht mehr hier auf Erden sein. Die Gemeinde wird entrückt nach der Bibel vor der Drangsalszeit. Der Herr sagt in Offenbarung 3, Vers 10, ich werde dich bewahren, vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Halte fest, was du hast, ich komme bald. Und da sagt der Herr, nicht mal in die Stunde der Versuchung, wenn der Antichrist auftritt, wird die Gemeinde hineinkommen. Sie wird vorher entrückt werden. Aber nichtsdestotrotz leben wir schon heute in der Endzeit. Denn nach der Bibel ist die Endzeit die Zeit, in der das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter. den Staat gründet, von den Völkern rundherum gehasst wird, sie wollen sie ausrotten, die Wüste blüht wieder auf, Hebräisch wird wieder eine gesprochene Sprache, und so gibt es über 175 Prophezeiungen über Endzeit, die haben sich schon erfüllt, seit die ersten Juden zurückgekehrt sind, 1882 bis heute. Wir leben in der Endzeit, aber wir sind noch nicht in der Zeit der großen Drangsal, werden auch nicht dort hineinkommen als Erlöste. Aber umso mehr sollten wir uns überlegen, ja, wenn diese Treuen aus Israel, die sich nach der Entrückung bekehren werden, wenn die so verständig sind und so, sich sogar dann noch Zeit nehmen, die Bibel zu studieren, obwohl sie sagen könnten, jetzt ist sowieso dann bald alles vorbei, dann sollten wir doch das genauso tun. Und so sind diese zukünftigen Weisen der Endzeit für uns ein Ansporn, um in dieser Zeit, in die wir hineingestellt sind, treu zu sein. Und unsere Zeit ist schwierig, auch wenn wir hier nicht Verfolgung haben wie in anderen Ländern. Aber wenn man sich nur mal bedenkt, die Gläubigen in der Sowjetunion in den vergangenen Jahrzehnten, die haben durch Jahrzehnte hindurch, trotz dieser atheistischen Verfolgung, haben die dem Herrn treu gehalten, und zwar jung und alt zusammen. Aber wir sehen, wie mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion viele Gläubige aus der Sowjetunion sind in den Westen gekommen, nach Deutschland. Und auch da ist es so, dass unter den Russlanddeutschen so viel Treue zu sehen ist, und zwar jung und alt, die zusammenhalten. Aber wir sehen da auch junge Leute, denen ist dieser ganze Lebensstil im Westen zum Verhängnis geworden. Und das zeigt, dass also das, was wir hier erleben, ist sogar noch gefährlicher und hinterhältiger als diese brutale Unterdrückung und Verfolgung der Kommunisten in der Sowjetunion. Und darum, wir leben wirklich in einer schwierigen Zeit, wie 2. Timotheus 3, Vers 1 sagt, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere oder gefährliche Zeiten sein werden. Und so sind eben diese Verständigen wirklich ein Ansporn für uns, um dem Herrn treu zu bleiben. Und zum Schluss möchte ich noch eine Stelle lesen, Offenbarung 14. Die ersten, die sich nach der Entrückung und noch vor der kommenden Drangsal bekehren werden, das sind 144.000 Israeliten aus allen 12 Stämmen. Und die werden beschrieben, und damit möchte ich schließen, in Offenbarung 14, 1 bis 5. Und zwar werden sie gesehen am Ende aller Drangsal zusammen mit dem Herrn Jesus auf dem Tempelberg Zion. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, welche ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Jetzt werden sie beschrieben. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Unberührte. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos. Ist doch erstaunlich, diese Beschreibung. Und wenn wir auch wissen, das ist zukünftig, dann sollen wir uns fragen, und können wir das nicht auch umsetzen, heute schon? Und ich möchte nur aus diesen vielen Details herausgreifen, Vers 4. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Darauf kommt es drauf an. Einfach, es geht nicht darum, welchen Weg der Einzelne geführt wird, der eine da und der andere dort, der eine in diesem Beruf, der andere in jenem, der andere, der eine in einer Ehe, der andere bleibt ledig, der andere mit Familie, der andere als Ehepaar ohne Kinder. Es kommt letztlich gar nicht drauf an, was. Aber wir müssen einfach darin treu sein, dass damit gilt, diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Und so auch morgen, übermorgen, einfach diesen Weg dem Lamme nach. Und so können wir mehr und mehr auch diesen Weisen aus dem Buch Daniel ähnlich werden.